Martin, komm und leg uns das Wort aus, dass es uns stärkt und uns zum Leben dient. Herr Jesus, segne du Martin und gib ihm einfach Gnade beim Reden und Austauschen uns beim Hinhören. Amen.
Ich fand das Bild passend. Das hat mich nämlich erinnert an eine Wanderung, die ich mal mit Paula gehabt hatte vor vielen Jahren. Wir waren mal in Bayern und wir wollten mal auf einen Berg gehen. Und wir waren dann nicht so sportlich unterwegs. Wir sind mit der Seilbahn hochgefahren, das Wetter war gut. Aber wo wir oben angekommen sind, da war so ein Zustand. Und wir sind da rumgelaufen, weiß nicht, 1-2 Stunden, ne? Durch den Schnee gestapft, das war so im Frühjahr, unten war das schon blühten die Blumen. Flachland-Tiroler, keine Ahnung von den Bergen. Ne? Und da oben bist du bis zum Knie in den Schnee eingesunken und wir sind da rumgestapft. Keine Ahnung, wo lang. Ne? Am Ende sahst du auch gar nicht mehr die Seilbahnstation. Aber irgendwann ging die Sonne auf und das Dramatische war, wir sind nicht weit gekommen. Wir haben eine kleine Schneekreiswanderung gemacht. Ne? Wir sahen ein paar Meter, ach, da ist ja wieder die Seilbahn. Wir sind 2 Stunden rumgelaufen, wollten euch auf irgendeinen Berg. Nebel. So ein Nebel, dass du nur 2 Meter gucken kannst. Und irgendwie dachte ich so, 2022, eine kleine Nebelwanderung. Oder? Ich habe das dann mal so mit einem Sternchen versehen. Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat uns nicht vergessen. Das wollte ich mal am Anfang so feststellen. Vielleicht ist es sehr neblig. Und so richtig wissen wir nicht, wie es weitergeht. Alle möglichen haben so ihre Vorstellungen. Und es gibt dann immer wieder so eine Hoffnungsleuchtraketen, die dann so gezündet werden. Noch 6 Wochen, die Backen zusammenkneifen. Dann haben wir es überstanden. Hatte mal einer aus Bayern letztes Jahr erwähnt, ne? 6 Wochen sind schon lange vorbei. Gott hat uns nicht vergessen. Das wollte ich mal so als Einstimmung sagen. Ich möchte euch am Anfang von einem Mann erzählen, den wir kommende Woche beerdigen. So fängt mein Jahr an, eine Beerdigung. Der Mann hieß David. Man hat ihn vor Weihnachten gefunden. War ein Mann, der uns viele Jahre begleitet hat, schwer abhängig war, obdachlos war. Und ich saß dann, ich sag mal, auf der Intensivstation an seinem Sterbebett, habe seine Hand gehalten, er war nicht mehr zu Hause. Und mir fielen dann so verschiedene Situationen ein, die wir zusammen durchgemacht haben. Und eine Situation, da merkte ich, es ging am Ende gar nicht darum, was wir so Gutes für ihn getan hatten, sondern es ging darum, was Gott an meinem Herzen durch diesen Mann getan hat. Es war letztes Jahr im März, glaube ich. Ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, da war es noch kälter, als was wir jetzt im Dezember erlebt haben. Es war knackekalt und wir hatten dem David so eine Holzhütte organisiert, Tiny House. Ein paar hundert Meter am Schäfersee wohnte der da. Ne? Und eine Matratze rein, da war nicht viel. Ne? Größe einer Matratze, gibt es so einige in Berlin. Und der schlief da und er war glücklich, er musste nicht mehr auf der U-Bahn schlafen, er konnte das abschließen, es wurde nichts mehr geklaut und so weiter. Und im März, wo es so kalt war, da lag ich schön in meinem warmen Bettchen, meine Frau schlief friedlich neben mir, ich rieb mir meinen schönen Bauch. Und auf einmal hörte ich Gott reden, ganz leise Stimme, Gott redet nicht so viel wie ich, das reichen bei ihm Sätze, manchmal auch nur einen Satz. Und dann spürte ich, wie er sagte, Martin, 200 Meter von dir entfernt friert sich der arme Lazarus den Hintern ab. Die Nacht war vorbei. Ne? Ach, wisst ihr, der arme Lazarus tat mir gar nicht so leid. Ne? Aber ich dachte so, naja, der friert jetzt und du wirst irgendwann mal mächtig schwitzen. Ne? Kennt ihr die Geschichte, ne? Vom armen reichen Mann und dem armen Lazarus. Ne? Nächsten Tag bin ich hin, hab jede Menge Decken und Schlafsäcke organisiert. Der freute sich wie das Kind zur Weihnachtszeit, ne? Ich lag wieder abends in meinem schönen Bett, meine Frau schlief schön, ich rieb mir meinen wohlgenährten Bauch. Und wieder diese Stimme, Martin, dem armen Lazarus geht's nicht viel besser, der friert immer noch. Ne? Wieder geistliche Schlafstörung. Weißt du, ob du sowas kennst, wo du merkst, so Mensch, naja. Ich hatte Glück. Nächsten Tag rief mein Freund Norbert an. Norbert, manche kennen ihn. Der hat eine Kneipe und er sagte, Mensch, Martin, ich habe mir überlegt, das Geschäft in der Kneipe läuft eh nicht, Corona. Ich funktioniere das mal um zu einer Obdachlosenunterkunft. Ne? Weißt du jemand, der es nötig hat? Ich wusste einen. Ne? Den armen Lazarus konnte man wunderbar unterbringen. War kein Luxus, war auch nicht viel warm da drin, es gab keine Dusche und es gab so Sonnenliegen, wo man da drauf liegen konnte. Aber immerhin besser als diese olle Holzhütte. Ne? Ich dachte, jetzt habe ich endlich eine gute Tat getan, der arme Lazarus schläft. Gleiche Situation, abends wollte mein Abendgebet wieder abhalten und ich merkte wieder, wie Gott sagt, warte, guck dir den Norbert an, ne? Der ist nicht Christ. Aber der verhält sich christlicher als du. Das ging so 2-3 Nächte. Ne? Norbert war mir eine Anklage ohne Ende. Und irgendwann bin ich früh, habe ich die Kneipe gestürmt, habe ihn da fast angeschaut, gesagt, komm, pack deine Sachen, komm zu TC, schlaf da. Ne? Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Wir sind bei Teen Challenge reich. Ne? Wir haben weiche Matratzen, wir haben eine Dusche. Ne? Ist alles da, es gab ein Frühstück. Echt reich, ne? Der reiche Mann, der arme Lazarus. Ne? Alles Luxussachen, die er vorher nicht hatte. Das Problem war ja nur, und das wusste ich, ne? Warum ich mich so gezaudert hatte und getan hatte. Der arme Lazarus musste bewacht werden bei uns. Die können da nicht einfach so schlafen, die Leute. Also ich schlief dann unten auf der harten Couch. Ne? Ich weiß nicht, wer da schon alles drinne gesessen hatte. Ne? Ich habe da mal meine Nase so in die Polster getan. Meine Güte, ne? Schön war es nicht. Mir fehlte meine Frau, es war hart. Aber ich merkte auf einmal das Lächeln des Herrn und ich schlief wie ein Baby. Und wisst ihr, ich will jetzt kein soziales Jahr ausrufen. Ne? Ich habe schon heute gesagt, Mensch, was für eine Ehre. Ne? Ich darf die Neujahrspredigt halten. Ne? Da kann man ja immer so die großen Sachen da festlegen und sagen, mei, das hat der Herr und so weiter. Das will ich gar nicht. Sondern ich habe so gedacht bei der Geschichte, wo ich da saß, Martin, das ist oft dein Leben mit Jesus. Du weißt ganz klar, was eigentlich dran ist. Ne? Du kennst das gute, dicke Buch, ne? Das kennst du gut, vor allem die wichtigen Stellen. Aber du zauderst und du machst eine Ehrenrunde und noch eine Ehrenrunde und noch eine Ehrenrunde und bist nicht bereit, diese Dinge zu tun, wo du eigentlich ganz genau weißt, die Gott zu dir gesagt hat. Und dann merke ich so, schwierig. Das ist eigentlich eine ganz schwierige Kiste. Und wisst ihr, manchmal habe ich gemerkt, nimmt Gott interessante Wege, um uns das manchmal ein bisschen zu erleichtern. Um uns von diesen geistlichen Schlafstörungen zu erlösen. Ne? Das ist, Gott liebt uns ja. Ne? Der will uns gar nicht quälen. Ne? Und der hat da manchmal so gute Pläne. Und ich habe da in Hebräer eine wunderbare Geschichte gefunden, einen wunderbaren Text gefunden, wie Gott das macht, dass es manchmal ein bisschen schneller geht mit uns. Und ich lese das mal. Hebräer ist übrigens, jetzt in der Weihnachtszeit habe ich den mal gelesen und ich dachte so, ihr müsst Hebräer lesen. Es gibt selten Bücher in der Bibel, wo du so tiefe geistliche Erkenntnisse bekommen kannst, wo es so um Jesus geht, wo du merkst, der Hebräerbrief, der muss irgendwo in einer anderen Welt mit dem Herrn gelebt haben. Da merke ich, wenn ich mich angucke, da ist viel Luft nach oben. Was der für Erkenntnisse gehabt hat, man nimmt an, dass es Paulus ist, aber mir ist der Hebräer, da merke ich, eigentlich müsstest du den gleich nochmal lesen. Und nochmal. Und einen Text, Hebräer 12, den möchte ich mal lesen. Als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde. Aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da gibt es eine Parallelstelle in Haggai, die fast wortwörtlich ich sag mal, der Paulus oder wer auch immer übernommen hat. Da heißt es denn, so spricht der Herr der Allmächtige, in Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, sodass Meere und Festland beben werden. Die Völker werde ich aufrütteln und die Schätze aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Allmächtige. Nun ja, das haben wir ja schon irgendwie mitgekriegt. Wenn Gott sagt, in Kürze, ne, dann können das auch mal ein paar Jährchen länger sein, in unserer Vorstellung. Ne? Wenn jemand da Millionen Jahre da regiert und lebt und schafft und macht, dass dann vielleicht mal 1000 Jahre für ihn in Kürze ist, ne? Mal eben so Luft holen. Das müssen wir eben nachsehen. Bei ihm ticken die Uhren halt anders. Aber Gott sagt, ich werde diese Erde, sogar den Himmel, erschüttern. Und wisst ihr, ich will jetzt nicht dieses Wort mit C nochmal erwähnen. Wir haben es genug gehört, mir steht jetzt sonst wo. Ich kann das Wort nicht mehr ab. Ne? Und das alles, was da rumhält, diese ganzen Reden und ich mache auch nicht mehr das Radio groß an. Es nervt einfach. Ne? Aber ich glaube, dass das geistlich blindeste Huhn erkennt, unsere Welt wird erschüttert. Da muss man nicht besonders helle Kerze am Adventskranz sein. Man erkennt das. Unsere Welt wird gerade ordentlich erschüttert. Und Klammer auf, manchmal denke ich so, das, was wir erleben, das erleben andere Völker und andere Länder jahrelang schon. Bei denen bebt die Welt ständig. Und ich meine damit nicht nur Erdbeben, ne? Auch politisch, was die da durchmachen. Nur das Dramatische für uns ist ja, diesmal erwischt auch uns die Erschütterung. Und gegenüber dem Elend und den Erschütterungen der Welt ist das ja nur ein kleines Bäbchen, was andere durchmachen. Aber das reicht schon, damit manche in unserem Land freidrehen. Das reicht schon, was wir hier durchmachen. Und manchmal denke ich so, ja, wir in der westlichen Welt, wir meinen ja so, wir haben ein Dauerabo auf Luxus und Wohlstand. Die nächsten 1000 Jahre von Sieg zu Sieg, von Wohlstand zu Luxus und das geht alles so schön weiter und es wird immer Steigerungsraten geben und immer besser. Und auf einmal stehen wir da und sagen, naja, da passiert auf einmal was, was uns gar nicht gefällt. Da wird was erschüttert und das geht gar nicht mehr so mutig voran und die Kurse steigen immer höher und immer höher und man darf doch nicht mal knallen, ne? Was für ein Drama oder man kriegt nichts zu kaufen. Wo leben wir denn halt? Meine Güte. Ne? Aber es ist eigentlich ein Lacher. Ne? Das ist doch zum Lachen. Und wisst ihr, ich habe das mal ganz bildlich gemacht. Ich habe hier kleines Häufchen und wir wollen jetzt mal hier durch diese Gemeinde eine Erschütterung gehen lassen. Ne? Mal gucken, wie das aussieht. Und wisst ihr, das Interessante ist bei dieser Erschütterung, ne? Da kommt auf einmal das Wahre zutage. Echte schöne Klunker. Das ist jetzt nur so Glassteine. Im Reich Gottes kommt da die Diamanten raus. Das war kein Salz, das war Zucker. Das dachte ich so, das passt besser auf unsere Welt heute. Wir sind alle mit Zucker so zugekleistert. Wir leben alle, der Zucker wird vorne und hinten drin gepustet. Wir leben so in unserer Welt im Zuckerland. Nicht nur zu Weihnachten, alles der Luxus pur. Ich denke immer so, in den 50er Jahren nach dem Krieg war Zucker das erste Luxusgut. Schokolade und so, wenn ich meinen Opa reden höre, wo sie endlich Zucker und Kaffee machen konnten. Ja, nicht gesund, ne? Ich glaube, die Diabetesraten waren damals viel, viel niedriger. Ne? Und der Zuckerberg, in dem wir so schön feststecken, der wird auf einmal mächtig erschüttert. Und dann könnte man sagen, Mensch Gott, du bist der gemeine Spielverderber. Ist er nicht. Gott liebt dich, uns als Gemeinde, damit das Ewige rauskommt, damit die wahren Schätze, die wahre Aufgabe, der wahre Sinn für dein Leben rauskommt. Deswegen erschütterte die Welt. Damit wir eben nicht alles zugekleistert haben und am Ende am Eigentlichen unseres Lebens vorbeirennen. Und eigentlich kann man Gott sagen, danke. Danke. Danke, dass du, weil wir es irgendwie nicht anders kapieren. Ist wahrscheinlich so. Vielleicht brauchen wir es einfach mal so. Und wisst ihr, da wollte ich mal. Der Hebräerbrief geht dann nämlich weiter. Ich habe zum Verständnis das ganze Ding mal von hinten aufgezäumt. Ne? Und ich wollte mal von hinten anfangen. Und ich möchte 2, 3 kleine Schätze mit euch hier beobachten. Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Tausenden von Engeln einer Festversammlung. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Name im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen, und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen, und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet. Boah, das sind Schätze. Schätze, die Gott wieder neu rausbringen will. Und wisst ihr, ich möchte mal einen Diamanten, einen Brillanten nach dem anderen hier noch ein Stück rausholen. Und könnte man Predigten machen das ganze Jahr über diese Schätze. Und das wird nur so ein flüchtiges Gucken sein. So wird's du laufen und wirst einen schönen Stein nach dem anderen angucken und dann in die Hose stecken und denken, boah, krass, was ich gerade gefunden habe. Und ich fange mal an. Moment. Der erste Schatz. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, Stadt des lebendigen Gottes, himmlischen Jerusalem. Ich lese das mal, Psalm 84. Ach, ist ein herrlicher Satz. Wie lieblich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Selbst ein Vogel findet dort ein Heim und die Schwalbe bauen ihr Nest und ziehen ihre Jungen auf. Nahe bei deinen Altären, allmächtiger Herr, mein Gott und König. Wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich jederzeit loben. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herz dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quelle und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Jerusalem vor Gott. Der erste unheimlich große Schatz. Du hast ein Zuhause, das himmlische Jerusalem. Und wisst ihr, das Interessante an diesem Text ist, der Schreiber, der sagt nicht, ihr werdet das mal bekommen im Jenseits. Oder schauen wir mal, was uns da erwartet. Er sagt, ihr seid gekommen. Das ist Gegenwart. Du bist da. Das ist nicht irgendwas, was mal passieren wird. Du bist und wohnst da. Du hast Mietrecht. Du wohnst in dieser heiligen Stadt Jerusalem. Ich weiß nicht, was so ein Werbeprospekt sein würde. Ziel all deiner Sehnsüchte. Traumort. Endlich zu Hause, endlich nicht mehr jagen müssen, endlich wie an Mutters Busen ein kleines Baby gestillt zu werden, keine Angst mehr zu haben. Und da ist die Frage, ist das schon dein Hauptwohnsitz, ist es mein Hauptwohnsitz oder ist das vielleicht gerade so eine Zweitwohnung, wo ich ab und zu mal hinpilger? Man merkt viel Luft nach oben, bei mir jedenfalls. Wenn ich mein Jagen und mein Rennen und meine Angst angucke, da merke ich manchen Tag, da wohne ich gerade gar nicht drin. Ne? Da wohne ich in meiner Hütte, in meiner Holzhütte. Ne? Und jammer, dass es so schlecht geht. Aber in dem Unterschied, ich hätte die Möglichkeit. Der erste Schatz. Ich nehme noch mal einen raus hier. Mensch, guck mal. Das ist wahrscheinlich irgendein Diamant oder so. Ne? Halb geschliffen. Du bist in einem Team mit Tausenden von Engeln einer Festversammlung. Gibt es viele Texte. Ich lese mal ein. Zu welchen der Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Es kommt der eigentliche Satz. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben? Offenbarung sieht Johannes einen Engel und der Engel sagt zu ihm, und er spricht zu mir, siehe, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches festhalten. Bete Gott an. Das ist so eine Sache, wo ich denke, die haben wir noch gar nicht so richtig kapiert, ich nicht. Du gehörst zu einem Team, was paritätisch besetzt ist, sagt man heute so in der Geschäftswelt oder in der Arbeitswelt. Halb Engel, halb Christ, halb Mensch. Du machst Dienst gemeinsam mit den Engeln und baust Gottes Reich. Das ist so eine ganz andere Vorstellung. Ne? Und manchmal denkt man so, ach ja, meine Güte, ne? Ich bin immer alleine, alle haben sie mich verlassen, ich muss immer hier. Morgen früh ist wieder Montag, es ist dunkel, ich muss wieder auf die Arbeit. Du bist in einem Team mit der himmlischen Welt und ihr werdet gemeinsam Gottes Reich bauen. Du wirst das, ich werde das. Und das ist eine Festversammlung. Mit diesem Team unterwegs zu sein, das ist ein Fest. Das ist nicht, wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, die ich in die goldenen Himmel ziehe, ein, sondern das ist ein Fest. Wir leben in diesem Team. Hast du schon dieses Team? Bist du Teammitglied? Lebst du da drin? Lebe ich da drin? Naja, es gibt jede Menge. Die Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes, deren Namen im Himmel aufgeschrieben ist. Wisst ihr, auch so eine Sache, die mir über Weihnachten nochmal so deutlich geworden ist. Ich kann mich den ganzen Tag an manchen Sachen stoßen, an meinen Mitgeschwistern. Ach, der ist halt so, ne? Der nervt, der redet immer so viel, der ist ein bisschen störrisch. Aber Gott liebt jeden. Für jeder ist ein Diamant an seiner Krone. Wir wissen das. Das sind so die Sätze, die wir 100-mal gehört haben. Wir wissen das. Aber auch hier glaube ich, das zu erleben, du bist toll. Du bist nicht nur toll, du bist geliebt vom himmlischen Vater. Du bist brillant in seiner Krone. Und das sind wir als Gemeinschaft. Das ist der zweitgrößte Diamant, den man gefunden hat. Ne? Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Mensch und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Ich finde das schön, dass wir heute Abend mal feiern. Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Wir werden das gleich feiern. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ne? Das feiern wir. Ich freue mich, dass wir damit das Jahr anfangen. Jesus hat dich durch sein Blut gereinigt. Was bleibt von so einer Neujahrspredigt? Was bleibt? Wisst ihr, ich denke manchmal so, diese Reden, die habe ich zigmal gehört. Ja, was hast du nicht alles für tolle Sachen in Jesus? Reichtümer im Himmel. Das hast du alles in Christus bekommen. Und dann stehst du da und denkst, ja, ich kenne mich ja. Wenn ich hier rausgehe und heute Abend wieder da bin, zu Hause oder morgen spät, morgen früh in der Dunkelheit wieder aufstehen muss, dann ist das so wieder, wie es ist. Dann sind die himmlischen Reichtümer weit weg. Dann ist meine liebe Glaubensgeschwister, die Diamanten, vielleicht nerven die mich dann oder die sind vielleicht auch ganz weit weg, dann habe ich gar nichts von denen. Und von der Himmelswelt und unserem himmlischen Team, da bin ich kilometerweit weg, vielleicht noch nie erlebt. Wisst ihr, ich finde das schön, dass dieser Text aus Hebräer 12 das beinhaltet. Darum stärkt also eure müde gewordenen Hände und die gelähmten Knie. Schafft geraden Wege für eure Füße, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Stärkt eure müde gewordenen Hände. Wisst ihr, ich glaube, manchmal sind die Hände müde zu beten. Die Knie sind zu müde, sich niederzuknien. Sie sind zu müde, zu glauben, zu hoffen, auch vielleicht viel zu müde, um nochmal zu lieben. Wisst ihr, manchmal denke ich so, Erweckung, da hat man immer so eine skurrile Vorstellung. Da hinten die Tür geht off, es kommen jede Menge Wilde und Heiden und Kranke hier rein, ne? Und die Krückstöcke fliegen in die Luft und die Rollstühle werden alle rausgeschoben. Wir haben unten keinen Platz mehr in der Kirche, weil da die ganzen Rollstühle und Rollator stehen und was weiß ich. Ne? So stellt man sich das vor. Aber wisst ihr, ich glaube, das ist Erweckung. Das ist Erweckung, wenn müde Hände und gelähmte Knie wieder stark werden. Wenn die sich wieder falten und sagen, wir wollen kämpfen, wir wollen erwarten, dass heute hier in diesem Gottesdienst Menschen geheilt werden. Dass Menschen rausgehen, alle, die gestärkte Hände haben und sagen, was haben wir für einen großen Gott? Was haben wir für Schätze? Und nicht nur theoretisch, sondern ich habe heute diese Schätze in meiner Seele funkeln sehen. Da ist was aufgebrochen. Und schafft gerade Wege für eure Füße. Da sind auch viele, viele Widerstände. Da sind viele Klamotten, die uns im Wege stehen, Stolperfallen. Und ich lese noch mal ein paar vor. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Erstgeburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Es gibt da viele Stolperfallen, hartes Herz, Unvergebenheit, Jagd nach Gier und Lust. Und das ist Erweckung. Erweckung, wenn sein Geist diese Stolperfallen wegräumt. Wenn Gottes Geist kommt, und der Weg gerade ist und keiner mehr hinfällt. Und wisst ihr, ich möchte dafür beten jetzt. Ich möchte beten, dass wir diese Erweckung erleben. Dass müde Hände, müde Knie erstarkt werden. Dass wir erleben, wie Befreiung kommt, wie wirkliche Befreiung kommt, wie diese ewigen Stolperfallen, über die du vielleicht dein, so, kennt ihr ja, dinner for one, example procedure at last year, ne? Wo waren seine 20, 30, 40 Jahre immer wieder über das gleiche blöde Fell stolpert, was da liegt, ne? Immer wieder das gleiche. Und ich will beten, dass endlich dieses Ding wegkommt. Dass 2022 ein Jahr wird, oder du sagst, oh, ich habe jetzt schon 3 Runden um den Tisch geschafft, ohne da wieder über diesen ollen Löwenkopf darüber zu stolpern. Und wisst ihr, ich glaube das, dass Gott das tun will. Dass Gott das tun will. Und lass uns jetzt aber zusammen aufstehen, wenn du aufstehen kannst. Und wir wollen dann nochmal beten, dass diese Erweckung, dass das kommt dieses Jahr. Herr Jesus Christus, wir können es vielleicht gar nicht mehr, weil wir so müde sind. Weil wir aufgegeben haben. Weil wir leer sind. Weil wir die Hoffnung aufgegeben haben. Weil wir so wenig erlebt haben. Und ich bete, Herr Jesus, dass du unsere Hände und unsere Knie stärkst. Ich bete, dass der Heilige Geist jetzt kommt. Heiliger Geist. Ich bete, dass du jetzt kommst. Ich bete, dass der Heilige Geist kommt. Ich bete, Herr Jesus, dass wir diese Stärkung erleben in diesem Jahr. Ich bete, dass diese ewigen Stolperfallen aus unserem Leben, aus meinem Leben, dass die endlich weggehen. Ich bete darum. Ich bete darum, dass wir Sieg haben, dass der Weg gerade wird und wir loslaufen können. Ich bete um diese Erweckung. Ich bete, dass wir diese Erweckung hier als Gemeinde erleben, Herr. Ich bete für dieses Jahr. Herr Jesus, erbarm dich unser. Wir können das nicht machen. Wir können das nicht machen. Ich bete darum, dass wir wieder hier erleben, wie Menschen geheilt werden. Ich bete darum. Ich bete, dass wir erleben, wie Menschen aus ihrer Depression herauskommen und mit einem freudigen Herzen ihren Weg wieder gehen. Und Herr Jesus, wir flehen dich an, schenk ein Jahr der Gnade, gieß deine Gnade dieses Jahr aus. Ich bete darum, dass wir das erleben. Ich danke dir, Herr, wo du uns vielleicht erschütterst, wo manches nicht mehr in den alten Bahnen läuft. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir, dass du in unserem Leben die ewigen Sachen herausbringen willst, die Sachen, die du mit unserem Leben vorhast. Amen.